Ja, ihr Lieben, zu unserer Predigtreihe Geistliches Wachstum möchte ich auch einmal grundsätzlich noch sagen, und zwar nicht nur zu dieser Predigtreihe, sondern überhaupt, wenn irgendwelche Fragen sind zu biblischen Themen, zu geistlichen Themen, zur Predigt selbst oder überhaupt zur Bibel, dann möchte ich euch ermutigen, Francesco oder mich nach der Versammlung, wenn wir hier zusammensitzen, Kaffee trinken, anzusprechen. Da können wir über alles reden, was euch bewegt, was jemand an Fragen zur Bibel und zu geistlichen Themen hat. Ist eigentlich selbstverständlich, aber ich sage es bewusst noch einmal an, dass es auch wirklich selbstverständlich ist, dass das jedem bewusst ist, dass es selbstverständlich ist, dass ihr das gern tun könnt, und da freuen wir uns auch darüber. Jetzt zum dritten Teil unserer Kurzpredigtreihe Geistliches Wachstum. Im ersten Teil ging es ja darum, aufzuzeigen, dass die Bibel lehrt, dass es sowohl geistliche als auch fleischliche Christen gibt. Im zweiten Teil war der Schwerpunkt, wie wird ein fleischlicher Christ zu einem geistlichen Christen? Und logischerweise jetzt im dritten Teil kann eigentlich nur kommen, wie bleibt ein geistlicher Christ ein geistlicher Christ? Und dazu ist es wichtig, zunächst einmal, dass wir bereit sind, in der Schule Gottes zu bleiben. Geistliche Reife ist kein unerreichbarer Vollkommenheitszustand, den nur wenige auserwählte Gläubige überhaupt erreichen könnten. Gott hat die geistliche Reife für jeden Gläubigen vorgesehen, und jeder Christ kann durch Gottes Gnade zur Reife in Christus kommen. Gott hat uns allen die Voraussetzung dafür gegeben. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, ob wir in Gottes Erziehungsschule bereit sind, unsere Lektionen zu lernen, oder ob wir ihm aus der Schule laufen. Leider können wir das Zweite tun und tun es wohl auch oft genug. Aber das ist dann zu unserem eigenen Schaden und zum Schaden auch für andere. Sprüche 10, Vers 17 steht: Wer auf die Unterweisung achtet, geht den Weg zum Leben. Wer aber aus der Schule läuft, gerät auf Irrwege. Also wir haben beide Möglichkeiten. Und wenn wir Gott aus der Schule laufen, dann schaden wir nicht nur uns selbst, sondern auch anderen. Wir fügen anderen, auch der Gemeinde, Schaden zu mit dem Zeugnis, dass wir sind, mit dem, wo andere uns vielleicht ermahnen müssten, was wir von selber sehen und korrigieren sollten. Also aus der Schule laufen, das trägt nicht dazu bei, geistlich zu wachsen, sondern wer auf die Unterweisung achtet. Dieses Wort aus den Sprüchen ist ein grundsätzliches Prinzip, das sich durch die ganze Bibel zieht und für alle Heilszeitalter Gültigkeit hat. Die Schule Gottes zum Erwerb der geistlichen Reife ist in aller Regel der Alltag. Mit all seinen unangenehmen und schwierigen Situationen, mit allen Pflichten und Routinen, gerade darin zeigt und bewährt sich unser Christsein. Manche Christen meinen, sie würden geistlicher, wenn sie eine Bibelschule besuchen oder in einem christlichen Werk mitarbeiten, aber das ist ein Trugschluss. Gottes vorbereitete Lektionen, die uns zum Wachstum führen, sind in unser ganz gewöhnliches Leben eingebaut. Und wenn wir sie dort nicht lernen und uns nicht bewähren, dann nutzt es uns gar nichts, aus dem Alltag zu entfliehen und irgendetwas ganz Besonderes zu machen, wie Bibelschule oder in einem christlichen Werk hauptamtlich mitzuarbeiten. Letztlich ist es die persönliche Herzensbeziehung des einzelnen Gläubigen zu Gott, die über unser geistliches Wachstum entscheidet. Stehen wir in kindlichem Glauben an Gott, an seine Gnade und an seine Treue? Diese Herausforderung des eigenen Herzens lässt sich durch keine Bibelschule und keine besonders scheinbar geistlichen Wege ersetzen, sondern da ist jeder Christ, egal in welcher Lebenssituation, herausgefordert. Rechnen wir auch im Alltag mit Gott? Wollen wir ihm von ganzem Herzen gehorchen? Ist uns Sein Wort, die heilige, verbindliche Weisung für alle unsere Lebensbereiche. Dann wird das geistliche Wachstum nicht ausbleiben. Wenn wir das beachten, dann lässt sich geistliches Wachstum gar nicht verhindern. Und umgekehrt ist unbereinigte Sünde in unserem Leben. Stehen wir an irgendeinem Punkt in einem Lebensbereich im Widerspruch zu Gottes Wort, vielleicht in Verbitterung gegen Glaubensgeschwister oder in Auflehnung gegen Gott oder in irgendeinem wichtigen Lebensbereich, wo wir uns dem Wort Gottes eben nicht unterordnen, haben wir kein Ja zu Führungen Gottes in unserem Leben? Sag Ja zu Gottes Wegen, haben wir am Anfang gesungen. Das sollen wir tun. Oder was Francesco ausgeführt hat, Kolosser 3, Vers 17, dass wir dankbar sein sollen in allen Wegen, die Gott uns führt. Ist das so bei uns? Sind wir eigene Wege gegangen, obwohl wir durch Gottes Wort und die Ermahnungen von Christen um deren Verkehrtheit hätten wissen müssen? Leben wir in Selbstliebe, statt unser Eigenleben in den Tod zu geben? Dann können wir sicher sein, ohne ernste, klare Buße wird Gottes Segen in unserem Leben blockiert sein und wir sind unfruchtbare Christen, die dem Tag der Rechenschaft vor dem Preisgericht nicht ruhig und zuversichtlich entgegensehen können. Und deswegen ist Buße der einzige Schlüssel zu geistlicher Erneuerung. Der einzige Schlüssel. Der Schlüssel zur Veränderung von einer fleischlichen zu einer geistlichen Haltung ist die Buße, eine aufrichtige Gesinnungsänderung. Die Umkehr, die Herzensumkehr zu Gott. Manche Gläubige meinen ja, Buße sei nur etwas für Ungläubige und sie denken, ein Gläubiger brauche keine Buße. Aber das ist ein gewaltiger Irrtum. Wir sind immer wieder geneigt, vom Herrn abzuweichen und zu sündigen, und dann sollten wir aufrichtig zu Gott kommen und umkehren, die Sünde bereuen und bekennen und ablegen. Wir alle haben es nötig, uns vor Gott zu beugen und zu demütigen und sein Angesicht zu suchen über unsere Verfehlungen vor dem Herrn. Der Herr gab der Gemeinde in Ephesus, nachdem er ihr Abweichen aufgezeigt hat, folgendes Gebot, Offenbarung 2, Vers 5. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Also die Werke, als du zum Glauben gekommen bist und gebrannt hast für den Herrn. Sonst, wenn du das nicht tust, sagt der Herr Jesus, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das sagt der Herr Jesus über eine ganze Gemeinde. Für einen einzelnen Christen gilt das sowieso. Das kann sich sogar auf eine ganze Gemeinde beziehen, wenn eine ganze Gemeinde deutlich dann abweicht von Gottes Wegen und Gottes Wort, dann behält sich der Herr vor, ihren Leuchter umzustoßen, dass er kein Licht und Zeugnis mehr in der Welt ist. Wenn die Gemeinde sowieso ein Antizeugnis für den Herrn ist, dann wird der Leuchter umgestoßen. Mit dem Leuchter ist die Menora gemeint, dieser siebenarmige Leuchter, der ein Bild in der Bibel ist für den Messias selber, aber auch ein Bild ist für das Zeugnis, für die Zeugniskraft einer bibeltreuen Gemeinde. Und wenn diese Gemeinde eben nicht mehr bibeltreu ist, dann wird der Herr diesen Leuchter umstoßen, weil man sowieso ein Antizeugnis statt ein Zeugnis ist. Dann ist der Herr nicht mehr in der Mitte dieser Gemeinde, wenn es so weit kommt. Hier steht übrigens, dass der Herr das tun wird. Das darf nie eine andere Gemeinde tun. Niemals darf eine Gemeinde über eine andere Gemeinde richten und sagen, die ist ausgestoßen aus dem Leib des Herrn, die sind verloren und der Herr ist nicht mehr in ihrer Mitte. Das entscheidet der Herr Jesus allein. Das entscheiden nicht die eine Gemeinde über eine andere Gemeinde. Paulus freute sich, dass die fleischlichen Korinther nach seiner Ermahnung Buße getan haben. Wir haben ja gerade in dieser Predigtreihe so manches Mal die Korinther erwähnt. Da war ja nun auch ganz schön was los. Die Die hatten einiges auf dem Kerbholz. Und Paulus hat vor allem im ersten Korintherbrief aufräumen müssen, ermahnen müssen von einer Sünde zur anderen. Mit ganz konkreten Auswirkungen. Sie und da erwähnt, dass da welche in Beziehungen lebten, sexuelle Beziehungen, nicht verheiratet waren. Es sind welche betrunken zum Abendmahl gegangen. Es haben sich Geschwister so miteinander zerstritten, dass sie bis vor weltliche Gerichte gegangen sind, um das klären zu lassen. Was für ein Zeugnis für eine Gemeinde. Es waren welche überheblich, haben mit Stolz und Überheblichkeit ihre von Gott gegebenen Gaben eingesetzt, auch da, wo es nicht gefragt war. Es war ein Chaos in den Versammlungen der Gemeinde. Paulus schreibt das in 1. Korinther 14, dass jeder ein Wort hatte, jeder getan hat, was er wollte, ein Durcheinander ohne Ordnung. Man muss ihnen dann aufzeigen, wie eine Ordnung in einer Gemeinde aussehen soll. Und vieles andere mehr, was im 1. Korintherbrief angesprochen ist mit einer Gemeinde in der Bibel, wo ich denke, von allen Gemeinden, die überhaupt im Neuen Testament erwähnt werden, schneidet Korinth, wenn so ein Sündenbarometer geben würde, am schlechtesten ab. Und Paulus stößt sie nicht aus dem Leib und sagt anderen Gemeinden, mit den Korinthern dürft ihr nichts mehr zu tun haben, mit Korinthern könnt ihr keine Abendmahlsgemeinschaft mehr haben. Korinth ist weg vom Fenster. Nein, er ermahnt die Korinther und fordert sie auf, Buße zu tun. Und das tun sie auch. Und deswegen lobt er sie dann auch im zweiten Korintherbrief, dass da, wo Buße geschehen ist, dass das ein Grund zur Freude, zum Dank und zum Lob auch für die Gemeinde ist. 2. Korinther 7, 9 und 10 schreibt der Apostel: Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Wisst ihr, es gibt auch eine Betrübnis, dass man bei seinen Sünden ertappt ist und man ärgert sich, dass andere Leute mitgekriegt haben, dass ich gesündigt habe. Und darüber ist man traurig und ärgerlich. Ja, das ist keine Buße. Dafür gibt es keine Vergebung. Das kann bis dahin führen, dass man weint und vor Ärger entsetzt ist und bebt, weil man bei Sünden erwischt wurde, sondern Freude kommt nur auf, sowohl bei dem Sünder, der Buße tut, oder bei dem Gläubigen, der Buße tut, als auch bei Gott im Himmel über den Sünder, der seine Sünden bereut, der umkehrt, oder auch bei dem Gläubigen, der seine Sünden bereut und umkehrt und Buße tut. Und das ist in Korinth geschehen. Und deswegen schreibt Paulus: Darüber freue ich mich. Wenn ihr nur betrübt worden wärt, ohne Buße, keiner was davon, das bringt nichts. Aber ihr seid betrübt worden und habt aus dieser Betrübnis heraus Buße getan. Das war genau das Richtige. Und deswegen schreibt er das in Vers 9: Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Uns sind die Apostel. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Die Betrübnis der Welt ist, wenn ich mich ärgere, dass ich erwischt worden bin, muss ich mich entschuldigen. Ja, und dann kommt halt so eine über halbherzige Entschuldigung. Man versucht, so billig wie möglich davon zu kommen und gibt nur noch das zu, was sowieso schon längst bekannt ist. Das ist eine Betrübnis der Welt. Das ist keine Betrübnis, über die Gott sich freut. Die bewirkt den Tod. Aber eine aufrichtige Buße, dass man nichts bei sich selbst beschönigt, dass man sich selbst verurteilt über seine Sünde, dann wirst du freigesprochen bei Gott. Buße bedeutet, dass wir neu zu einer Hingabe an den Herrn Jesus Christus kommen, der uns ja erkauft hat mit seinem kostbaren Blut und der das alleinige Recht hat, ganz über uns zu verfügen. Indem wir aber selbstsüchtig und eigenwillig leben, haben wir uns ihm entzogen und uns seiner liebevollen Herrschaft widersetzt. Und das muss aufhören, wenn wir in der Kraft des Geistes leben und Frucht bringen wollen. Buße bedeutet auch, dass wir alle konkreten Sünden, alle eigensüchtigen Haltungen und Selbstliebe ablegen und in den Tod geben. Alles, was den Herrn hindert, mit uns vorwärts zu gehen, dass wir das ablegen. Das ist biblische Buße im biblischen Sinn. Und so ist es der allererste praktische Schritt zu einem geistlich fruchtbringenden Leben, dass wir uns im Licht Gottes prüfen und über jede uns bewusste Sünde, jeden Ungehorsam klar Buße tun. Die Sünde bereuen, sie bekennen und wo wir an Menschen schuldig geworden sind, auch vor Menschen bekennen und um Vergebung bitten, dass wir die Sünde lassen und gründlich von ihr umkehren. Ohne das werden wir in unserem geistlichen Leben keine rechte Frucht bringen können. Und das will Paulus den Gläubigen im Hebräerbrief auch klar machen. Schauen wir mal Hebräer 12, 1 bis 5, was der Apostel dort schreibt. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Also er schreibt hier, dass Christsein noch ein Kampf ist. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also Christus hat die Schande an einem Kreuz zu hängen, dort dran genagelt zu sein, auf sich genommen, aus Gehorsam gegenüber dem Vater, aus Liebe zu den Sündern, um sie zu erlösen und zu erretten. Das hat er auf sich genommen. Und dann konnte er sich zur Rechten des Thrones Gottes setzen. Und dann sagt Paulus als Schlussfolgerung daraus, auch als Vorbild für die Gläubigen, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut nicht verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Davon schreibt Paulus auch im Epheserbrief. Epheser 5, 6 bis 14 schreibt er eine ähnliche Ermahnung und Begründung an die Epheser und gibt dort das Gebot, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Also Ungehorsam, wenn ein Gläubiger in Ungehorsam lebt, ruft das den Zorn Gottes hervor. Das ruft nicht die Freude Gottes hervor. Oder oh, komm, lassen wir mal 5 Grad sein, ja. Sondern das ruft nicht den Wohlgefallen Gottes hervor, wenn ein Gläubiger in Ungehorsam lebt. Vers 7, so werdet nun nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Er sagt den Gläubigen, guckt mal, als ihr noch nicht gläubig wart, da wart ihr Finsternis. Ihr tapptet in der Finsternis, ihr hattet nicht die Erkenntnis Gottes, nicht die Erkenntnis seines Wortes. Ihr wart nicht erleuchtet durch den Geist Gottes. Aber jetzt seid ihr doch gläubig. Jetzt lebt ihr im Licht des Herrn. Jetzt habt ihr sein Wort. Jetzt habt ihr geistliche Erkenntnis. Und nun lebt doch auch so. Wandelt als Kinder des Lichts. Du kannst doch nicht gläubig sein und als Kind der Finsternis leben. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Wenn du gläubig bist, dann musst du doch im Licht leben. Vers 9, jetzt beschreibt Paulus, wie das aussieht, im Licht zu leben. Als Gläubiger nicht in der Sünde, sondern in der Wahrheit zu leben. Da sagt er, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Und dieses Licht kommt vom Wort Gottes und kommt vom Geist Gottes. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Ja, wenn du geistlich schläfst, musst du aufwachen. Wenn du geistlich tot bist, musst du dich bekehren. So wird Christus dich erleuchten, indem du den Heiligen Geist empfängst, indem du sein Wort erkennst. Und dann kannst du als Gläubiger nicht mehr leben wie in der Finsternis, sondern im Licht des Herrn, Vers 8. Und wenn du nicht im Licht des Herrn lebst, dann musst du Buße darüber tun. Denn das ist deine Bestimmung als Christ. Das ist deine Berufung als Christ. Ohne klare Buße über Sünde gibt es kein geistliches Wachstum. Die Gemeinschaft mit dem Herrn ist unterbrochen und bei jemandem, der ohne Gewissensbisse längere Zeit in Sünde lebt, müssen wir annehmen, dass er überhaupt nicht gerettet ist. Denn die Schrift sagt, wer bekehrt ist, wer gerettet ist, der wird über seine Sünden Buße tun. Der wird nicht dauerhaft in Sünde leben können. Er wird zur Buße geführt werden und wird Buße tun. Wenn du dauerhaft in Finsternis lebst, dauerhaft in Sünde lebst, ohne umzukehren, muss man wirklich fragen, bist du überhaupt bekehrt? Gott allein weiß es. Ich kann niemand ins Herz sehen, das kann nur Gott allein. Ich weiß aber aus seinem Wort, wer sich Bruder nennen lässt oder Schwester, also behauptet, bekehrt zu sein, jedoch dauerhaft in Sünde lebt und sich darüber kein Gewissen macht, da ist der Gedanke durchaus berechtigt, ob er wirklich bekehrt ist. Das nächste, was wichtig ist, um ein geistlicher Christ zu bleiben, das ist Gottes Erziehung anzunehmen und mich dieser auszusetzen. Gott zeigt uns in seinem Wort, dass er seine Kinder erzieht, wenn sie verkehrte Wege gehen, dass er aber auch gern vergibt, wenn sie aufrichtig Buße tun und dass er auch wiederherstellt, wenn wir seinen Wegen der Erziehung willig folgen. Das lesen wir in Hebräer 12, 5 bis 11. Vorhin haben wir die Verse davor betrachtet. Jetzt lesen wir im Hebräerbrief einfach mal weiter von 5 bis 11. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, also alle Gläubigen, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Das heißt, wenn Gott einen Menschen einfach laufen lässt und dahingegeben lässt, der ist verloren in seiner Sünde. Wenn Gott aber einen Menschen Probleme schickt, dass ein Gläubiger aufwacht von seinen Sünden und merkt, ich muss Buße tun, dann ist das eine Gnade Gottes, dann ist das eine Züchtigung, eine Gnade Gottes, dass Gott einen Menschen nicht einfach laufen lässt. Schlimmer wäre es, das würde nicht passieren. Ich könnte einfach in meinen Sünden vor mich hin vegetieren und merke noch nicht mal, dass ich dabei verloren bin. Das wäre wesentlich schlimmer. Also wenn Gott uns Züchtigung schickt, dann ist das ein Zeichen, dass er uns nicht aufgibt, sondern dass er uns zur Umkehr bewegen will. Vers 9. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. In einer Zeit, wo es geradezu Zeitgeistströmung ist, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr erziehen, kann man diese Worte hier in der Bibel kaum noch nachvollziehen. Aber es gab auch mal andere Zeiten, wo Eltern und nicht nur gläubige Eltern ihre Kinder noch erzogen haben und ihnen nicht alles durchgehen lesen und sie nicht verhätschelt und vertätschelt haben ohne Ende. Das ist das Schlimmste, was man Kindern ja beinahe antun kann. Und die Schrift sagt uns, wie es wirklich sein soll, dass Eltern ihre Kinder erziehen. Großeltern dürfen sie verwöhnen, ja, das ist Aufgabe der Großeltern, da dürfen sie machen, was sie wollen. Großeltern haben das Recht, die Kinder zu verwöhnen, aber die Eltern müssen sie erziehen. Und so erzieht auch Gott seine Kinder. Und das geschieht auch manchmal durch Züchtigung, indem wir auf Probleme stoßen, indem er uns Probleme im Leben schickt, die uns aufmerksam machen sollen, dass wir etwas ändern müssen. Das gefällt uns meistens nicht. Deswegen schreibt Paulus in Vers 11, alle Züchtigung aber erscheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber, wenn wir sie annehmen, gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Es gehört also zu den grundlegenden Schritten geistlicher Reife, dass wir Gottes Erziehungswege bewusst und willig mitgehen, dass wir Ja sagen, wenn Gott unsere eigenen Wege durchkreuzt und unsere Versuche zur Selbstdarstellung scheitern lässt. Wir müssen die Lektion lernen, die uns Petrus in 1. Petrus 5, Vers 6 gibt. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Dazu gehört auch immer wieder, dass wir bereit sind, Korrektur und Ermahnung von anderen Gläubigen anzunehmen. Natürlich, wenn es in Einklang mit dem Wort Gottes steht, anstatt uns hochmütig und starrsinnig auf unsere Sicht und unseren Weg zu versteifen. Und sehr wichtig für die geistliche Reife ist auch das Wort aus Jakobus 3, Vers 17. Dort schreibt Jakobus, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Wer in Gottes Erziehungsschule Demütigung empfangen hat, der lässt sich etwas sagen. Prüft auch die Ermahnung der anderen und bewegt das Gesagte vor Gott und zieht die entsprechenden Konsequenzen daraus. Hast du Dinge in deinem Leben angenommen, die Gott in seiner Weisheit so verordnet hat? Hast du angenommen, wie Gott dich zum Beispiel geschaffen hat, auch wenn vielleicht dein Aussehen nicht ganz so den Schönheitsidealen der Welt entspricht? Hast du es von Gott angenommen, wenn du nicht so intelligent oder attraktiv oder beeindruckend bist, wie du dir es vielleicht gewünscht hast? Hast du deine gesundheitliche Situation angenommen? Hast du deine berufliche Entwicklung angenommen, die Arbeitsstelle, die Gott dir gegeben hat? Oder hast du deinen Ehepartner angenommen? Oder deine Ehelosigkeit? Hast du ein Ja zu Gottes Wegen mit dir oder bist du unzufrieden und murrst über Gottes Führungen? Bist du undankbar wie Israel in der Wüste? Dann hast du ein Problem. Die Zufriedenheit kommt aus der Dankbarkeit gegenüber Gott. Und deswegen sagt Paulus als Gebot des Herrn in Kolosser 3, Vers 17, dass wir dankbar in allen Dingen sein sollen. Wir müssen begreifen, dass die göttlichen Wege, die uns zu geistlicher Reife führen, immer auch Kreuzeswege sind und dass in ihnen das Kreuz, das unser Eigenleben in den Tod bringt, immer eine Rolle spielt. Für unser geistliches Leben gilt, was Johannes der Täufer von dem Herrn Jesus sagt. Johannes 3, Vers 30. Und auch das ist ein grundsätzliches Prinzip, das für jeden Gläubigen, für jeden Christen gilt. Er, der Herr, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss in mir größer werden und ich bin nicht so wichtig. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das zu verstehen und hinter allen Nöten und Anfechtungen die liebende Hand Gottes zu sehen, der mit dem allem die Absicht verfolgt, uns in das Bild seines Sohnes umzugestalten, ist ein ganz wichtiger Schlüssel für geistliche Reife. Je wichtiger ich mich nehme und je mehr ich im Mittelpunkt stehen will und je mehr ich nach Anerkennung giere, umso kleiner wird der Herr in mir. Aber je weniger ich mich in den Mittelpunkt stelle, je mehr ich demütiger werde und erkenne, ich bin nichts. Wer bin ich denn? Er ist es, auf den es ankommt. Ihm will ich Ehre machen. Umso mehr werde ich geistlich reifen und wachsen. Nicht umsonst sagt der Herr in dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, Johannes 15, 1 und 2, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das ist das Wirken Gottes an uns. Die, die er wegnimmt, vorbei. Aber die, die an ihm bleiben, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringen. Das ist, dass der Herr an uns arbeitet, dass er unseren Charakter schleifen will, dass er uns in die Demut führen will, in die Selbstverleugnung führen will. Gott muss das Wachstum unseres Egoismus oft schmerzhaft beschneiden, damit wir als Rebe auch Frucht bringen können. Und dieses Beschneiden tut weh, aber es tut uns auch gut. Würde Gott das nicht tun, dann würden wir zu einem ungeistlichen Wildwuchs uns entwickeln. Dann sind wir zwar bekehrt, aber bringen nicht viel Frucht für den Herrn. Aber indem er unseren Charakter beschneidet, indem er an uns arbeitet, und obwohl das manchmal doch immer weh tut, dadurch können wir geistlich wachsen und mehr Frucht für ihn bringen. Wer dies als Ausdruck von Gottes Liebe und Fürsorge annehmen kann und sich nicht dagegen aufbäumt, sondern diese schmerzhaften Beschneidungen in Demut annimmt, der hat eine entscheidende Lektion in geistlicher Reife gelernt. Und das Nächste. Mit Geduld und Gottvertrauen auch schwere Zeiten durchstehen. Ganz entscheidende Lektionen zu unserer geistlichen Reifung liegen nach Gottes weisem Plan in Nöten, Krisen und Bedrängnissen, die er in unser Leben hinein verordnet, damit wir an ihnen wachsen. Wie wichtig ist es, dass auch wir die geistliche Lektion lernen, die Paulus und Barnabas, die Christen des ersten Jahrhunderts, lehrten, nachzuschlagen, Apostelgeschichte 14, 21 und 22. Dort berichtet Lukas: Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben, und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Ist uns das bewusst? Bedrängnisse, das heißt Situationen, die uns unter Druck und in die Enge bringen, gehören notwendigerweise zu unserem Glaubensleben dazu. Sie sind kein Zeichen, dass Gott uns vergessen hat oder nicht mehr liebt, sondern sie zeigen im Gegenteil, dass er in unserem Leben wirksam ist. Und so lesen wir auch bei dem Propheten Jakobus 1, Vers 12: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das standhafte Ausharren bezeichnet wörtlich ein standhaftes, geduldiges Darunterbleiben unter der Last, die Gott auferlegt, so lange, bis Gott sie wegnimmt. Genau diese geistliche Haltung brauchen wir, die wir meist so leidensscheu sind und die am allerliebsten weglaufen würden, wenn Schwierigkeiten oder Bedrängnisse auf uns zukommen. Also kenne ich zumindest von mir. Vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich. Wenn wir jedoch im Glauben und im Ausharren unter den uns von Gott auferlegten Lasten und Bedrängnissen bleiben, nicht in stoischer Gleichgültigkeit, sondern in liebender Gemeinschaft mit Gott, dann wirkt der Geist Gottes in uns und gestaltet uns um, Solche schmerzhaften Wachstumsprozesse, die uns manchmal gar nicht so bewusst werden, sind oft die wichtigsten und kostbarsten, weil wir darin wirklich Demut und Gottvertrauen lernen. Und ein weiterer Schwerpunkt, ein geistlicher Christ zu bleiben, ist die Wichtigkeit der Gemeinschaft beim geistlichen Reifeprozess. Ein wichtiges Bewährungsfeld für unser geistliches Leben sind die Beziehungen zu den Menschen, die Gott in unser Lebensumfeld gestellt hat. Zunächst die Eltern, dann der Ehepartner, die Kinder, die Nachbarn und die Kollegen am Arbeitsplatz und schließlich in besonderer Weise auch die Kinder Gottes, mit denen man in einer Gemeinde zusammen ist. Gott erzieht uns auch durch Menschen, die er gebraucht. Er reinigt und läutert uns oftmals durch schwierige Menschen oder spannungsreiche Beziehungen, die uns Not machen, herausfordern und uns auch an unsere Grenzen bringen. Bevor wir darüber klagen, sollten wir immer bedenken, dass auch ich selbst von anderen als ein schwieriger Mensch empfunden werden kann und dass andere Menschen auch mit mir ihre Liebe Not haben können. Dessen muss man uns immer bewusst sein. Ich werde immer Menschen begegnen, mit denen ich Schwierigkeiten habe, sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es am Arbeitsplatz, wo auch immer, im Hobby, im Sportverein. Ich werde immer Menschen begegnen, mit denen ich Probleme habe. Aber bevor ich mich darüber allzu sehr ärgere und aufrege, sollte ich mir bewusst sein, auch ich habe anderen schon Ärger und Kummer gemacht und sollte deswegen auch lernen, barmherzig mit meinen Mitmenschen umzugehen und auch darauf zu achten, dass Gott mich reifen lassen will, auch durch problematische Beziehungen zu Menschen. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit reifen? Und Gott benutzt manchmal sogar die Sünden anderer Menschen, um mir zu geistlichem Wachstum weiter zu verhelfen. Nicht, dass Gott die Sünden bei denen bewirkt, das tun die schon von alleine. Aber selbst das kann Gott noch gebrauchen, damit ich reifer, geduldiger werde, barmherziger werde, klarer sehe. Es gehört zu den wichtigsten Lektionen im Leben eines Kindes Gottes, auf der Grundlage der Liebe Gottes andere Menschen anzunehmen und zu lieben, denen wir aus dem Weg gehen würden, wenn sie nicht Brüder oder Schwestern in unserer Gemeinde wären. Schaut mal so, wie wir hier zusammengewürfelt sind, ja, und es ist ja wie ein Zusammenwürfeln. Würden wir uns alle so im privaten Leben als Freunde suchen? Wahrscheinlich nicht. Beim einen oder anderen schon, mit dem anderen weniger. Das ist ganz normal. Aber wir sind so zusammengestellt in dieser Gemeinde und wir sollen so lernen, uns gegenseitig zu akzeptieren und miteinander umzugehen, in Liebe und Barmherzigkeit gegenseitig zu tragen. Da, wo es was zu ermahnen gibt, das allerdings auch tun, aber den Bruder, die Schwester höher achten als uns selbst. Das will Gott mit an uns bewirken, im Umgang miteinander in der Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir lernen, auch Böses zu ertragen, Verleumdungen oder Anfeindungen durch Weltmenschen oder auch durch Spannungen unter Gläubigen in der Gemeinde. Insofern müssen wir nicht alle befreundet sein, aber lieben sollten wir uns wenigstens. Lieben müssen wir uns wenigstens. Ja, dass wir befreundet sein müssen, ist kein Gebot Gottes. Das wäre wohl doch zu viel verlangt. Aber dass wir uns alle lieben, das ist ein Gebot Gottes. Und das gilt für jeden. Und das gilt auch denen gegenüber, wo ich Spannungen erlebe und die ich mir im Privatleben vielleicht so gar nicht als Freunde aussuchen würde. Ich soll sie lieben. Ich war in dieser Gemeinde auch an dem Punkt, dass mein verletztes Herz mir sagte, schmeiß doch alles hin. Über Jahre setzt du dich mit Leib und Seele ein für die Gemeinde. Und wenn mal irgendjemand über irgendetwas eingeschnappt ist, dann wirst du attackiert, oft sogar hintenrum. Wofür mache ich das alles? Mein stolzes, egoistisches Herz hat das schon zu mir gesprochen und mein Fleisch hat das von mir gefordert. Schmeiß doch alles hin. Das ist aber fleischlich und seelisch gedacht. Ich tue meinen Dienst für den Herrn, nicht um Dank von den Menschen zu erwarten. Und wenn ich für meinen Dienst hier einen dritten Hintern kriege, dann kriege ich das dafür. Dann nehme ich das aus Gottes Hand. Aber ich diene dem Herrn und nicht, um Dank von den Menschen zu bekommen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, und das gilt nicht nur für Älteste in unserer Gemeinde, dass wir lernen, in der Gemeinde nicht für unser eigenes Recht zu kämpfen. Wenn wir zu Unrecht angegriffen werden, dann sollen wir nicht in gleicher Weise zurückschlagen, sondern es dem anheimstellen, der gerecht richtet. Und das ist Gott. So hat es unser Herr Jesus Christus auch getan, und er hat bestimmt niemand Unrecht getan, aber viel Unrecht eingesteckt. 1. Petrus 2, Vers 23, sagt der Apostel: Als er, der Herr Jesus, geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wir sind nicht die Richter. Gott ist der Richter. Und wenn ich Konflikt mit meinen Geschwistern, mit einem Bruder oder einer Schwester, mit mehreren habe, dann ist Gott der Richter darüber. Und wenn ich meine, dass mir Unrecht getan wird, dann stecke ich es ein. Wer bin ich denn? Warum soll mir kein Unrecht getan werden? Meinem Herrn, der wirklich im Gegensatz zu mir in allem unschuldig war, was hat der für Unrecht eingesteckt? Und hat nicht zurückgeschmäht, nicht zurückgeschlagen, sondern übergab es Gott, der gerecht richtet. Oder Gott hat uns vielleicht im Beruf unter einen schwierigen Vorgesetzten gestellt und möchte, dass wir lernen, ihm zu gehorchen und trotzdem bestmöglich unsere Arbeit verrichten, obwohl uns das größte Mühe macht. Oder Gott mutet uns zu, manche Lasten in unserer Ehe zu tragen, die für Weltmenschen womöglich ein Scheidungsgrund wäre. Aber wir sollen geduldig Liebe üben und versuchen, den Ehepartner mit Geduld und Liebe zu gewinnen. Was denkt ihr, wie viele Ehen es gibt, wo der eine gläubig ist und der andere nicht? Und der Gläubige, der ist sich meistens gar nicht bewusst, wenn meine Frau, die gläubig ist, nicht gläubig wäre, hätte sich vielleicht schon längst von mir getrennt. So wie ich mich aufführe oder auch umgekehrt. Wenn der Mann gläubig ist und die Frau nicht. Und er hat sich längst von ihr getrennt. Der gläubige Teil hätte sich längst von ihr getrennt, wenn er nicht gläubig wäre. Wenn sie beide in der Welt leben würden. Aber ein Gläubiger, der weiß, dass eine Ehe vor Gott gilt. Und dass man versuchen muss, in Liebe und Klarheit, natürlich unter Umständen auch, ja, den Ehepartner zu gewinnen, das Beste daraus zu machen, auch wenn beide gläubig sind. Ja, was denkt ihr? Ich meine, da gibt es keine Spannungen in der Ehe, da gibt es keine Konflikte in der Ehe, aber hallo, klar gibt es die. Wie gehe ich damit um? Habe ich ein Ja zu meinem Ehepartner? Und nicht nur mal vor, was weiß ich, wie vielen Jahren dieses Ja gegeben, im Zustand der Verliebtheit. Ja, ein Gefühl, wo ich jedem Verliebten sagen kann, das vergeht, macht euch keine Sorgen. Keiner bleibt verliebt. Irgendwann muss aus Verliebtheit Liebe werden, sonst wird es kritisch in der Ehe. Verliebt sein ist ein Gefühlszustand, ein emotionaler Gefühlszustand, der niemals auf Dauer anhält. Irgendwann wird es wieder sachlich, nüchtern und dann gilt es vor allem, wenn du verheiratet bist. Jetzt ziehst du diese Ehe aber durch. Auf jeden Fall. Das sind Dinge, gut, ich weiß, dass es in der Bibel Ausnahmen gibt, wenn der ungläubige Partner sich scheiden lassen will, weil der Partner gläubig ist. Ja? Der Mann ist meinetwegen ungläubig, die Frau ist gläubig, und der ungläubige Mann will sich deswegen von der Frau trennen. Da kann ich es nicht verhindern. Aber der Gläubige wird sich nie trennen. Wird nie eine Ehe scheitern lassen, weil der andere nicht gläubig ist. Oder gar wenn beide gläubig sind, wie kann da eine Ehe auseinandergehen? Wenn man das beachtet, was in der Schrift steht, unfassbar. Und doch passiert es. Und immer mehr. In den Vereinigten Staaten gibt es eine Statistik, dass die Ehe von Gläubigen, die behauptet, bekehrt, also von Neuem geboren zu sein, dass da mehr Ehen scheitern als bei den Weltmenschen, die das nicht von sich behaupten. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar.
und tendenziell auch in Deutschland, was früher in zumindest in evangelikalen Gemeinden selten vorgekommen ist, das ist inzwischen in der Tagesordnung. Das, wo beide gläubig sind und die trennen sich, haben oft kleine Kinder und das ist nicht zu glauben. Und man hat sich inzwischen so daran gewöhnt in vielen dieser Gemeinden, das sind auch Älteste in der Gemeindeleitung, die trennen sich, die Ehe geht auseinander und die bleiben Älteste. Ja, unfassbar. Das ist so gegen die Schrift. Da müssen wir wirklich lernen, um uns selbst und um auch Schaden von der Gemeinde abzuwenden, dass wir uns Gottes Wort unterstellen und an diesen Dingen einen klaren Blick behalten für das, was Gottes Wort lehrt. Guck mal, wenn eine Ehe von Gläubigen auseinandergeht, man schadet sich doch nicht nur selbst ganz enorm und den Kindern eventuell, die man hat, man schadet doch auch der ganzen Gemeinde. Was ruft man für einen Ärger und für einen Sturm auch in der Gemeinde hervor? Was ist man für ein Zeugnis vor der Welt? Es ist so vieles, was hier zusammenkommt. Oder Gott lässt es vielleicht zu, dass wir schwierige Kinder haben, die uns sorgen und Not bereiten, unsere Geduld bis zur Grenze beanspruchen. Auch da müssen wir lernen, mit dem, was Gott sagt, damit umzugehen. Gott lässt manchmal auch unter Gläubigen schmerzhafte Konflikte zu, die eigentlich nicht sein sollten. Und das alles mit dem Ziel, dass wir einen christusähnlichen Charakter entwickeln, dass wir solch eine Gesinnung haben, wie Paulus in Kolosser 3, 12 bis 14 beschreibt. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Ihr Lieben, Paulus schreibt hier im ersten Jahrhundert, in der Apostelzeit, zu einer Gemeinde in der Apostelzeit, zu echten Gläubigen im ersten Jahrhundert, Gemeinden, die vor wenigen Jahren erst gegründet wurden, wo wir denken, in der Apostelzeit, da war alles noch in Ordnung, ja von wegen. Die Probleme, die wir heute haben, die gab es schon in den ersten Gemeinden in der Apostelzeit. Und diese Gläubigen ermahnt er, habt herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Ja, das schreibt er doch nicht, wenn es diese Probleme nicht gegeben hätte. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das sind die Anordnungen Gottes dazu, wie Gläubige miteinander umgehen sollen, auch wenn sie Konflikte miteinander haben, in welchem Geist sie diese Konflikte regeln sollen, welche Haltung sie dabei haben sollen. Um das umzusetzen, muss ich meine Selbstliebe und meine kleinkarierte Empfindlichkeit in den Tod geben, sonst kriege ich das nicht hin. Ich bin herausgefordert, dem Bruder oder der Schwester, die mir vielleicht Unrecht getan haben, nicht zu grollen. Keine bittere Wurzel in mir aufwachsen lassen. Hier zielt Gott auf unsere eigene Selbstgerechtigkeit und Selbstsucht, die in solchen Situationen sterben muss. Wir müssen demütig anerkennen, dass wir im Grunde nicht besser sind als der andere, der uns Schwierigkeiten macht. Auch ich habe alle möglichen sündigen Regungen in meinem Fleisch. Auch ich habe schon andere verletzt. Und vor allem habe ich meinem Herrn Mühe gemacht mit meinen Sünden. Ja, und was habe ich dann für einen Grund, beleidigt zu sein, wenn mir ein anderer Unrecht antut? Null. Wie wichtig nehme ich mich denn? Wenn wir in zwischenmenschlichen Beziehungen fleischlich reagieren, dann ziehen wir uns verletzt zurück und verbittern. Schaut mal, Nelson Mandela, er war, soweit ich weiß, kein bekehrter Christ, aber er hat trotzdem als Weltmensch so etwas Wichtiges erkannt. Verbitterung ist wie Gift trinken und erwarten, dass dein Feind davon stirbt.
Ich bin verbittert. Ich grolle in meinem Herzen. Und wem schade ich damit? Erstmal mir selbst, aber auch in einer Gemeinde den anderen. Und denke, von meiner Verbitterung wird mein Feind sterben oder mein Feind Schaden davon haben. Ja, hat er vielleicht auch, aber den allermeisten Schaden habe ich selbst. Das kann ein Gläubiger nicht machen, das soll ein Gläubiger nicht machen. Dann wird ein Konflikt unlösbar. Und wenn er nicht gelöst werden kann, dann werde ich trotzdem nicht verbittert. Oder wir schlagen um uns und versündigen uns durch Verleumdungen oder gar durch böse Vergeltungsaktionen. Das geht gar nicht als Christ. Oder wir schmeißen unsere Mitarbeit in der Gemeinde hin. Sollen die doch mal sehen, wie die ohne mich klarkommen. Wie ein kleines Kind. Das macht doch kein geistlich reifer Christ. Ich diene doch, weil Gott mir die Gaben gegeben hat, mit denen ich dienen soll. Ich diene doch nicht nur, wenn Menschen mir Ehre entgegenbringen. Ich diene auch, wenn welche sagen, was du da gepredigt und gelehrt hast, das ist unmöglich. Wenn es Gottes Wort ist, dann verkündige ich das auch, wenn ich dafür meine Prügel bekomme. Wenn ich wirklich irgendwelchen Mist erzähle und man das mit Gottes Wort begründen kann, und dann muss ich Buße tun, ist klar, muss ich das zugeben. Aber wenn ich Gottes Wort verkündige und es gefällt jemand nicht und ich kriege dafür meine Prügel, dann stecke ich die doch gerne ein. Ich diene doch Gott mit meinen Gaben. Ich diene doch nicht für den Beifall der Menschen. Und solange ich die Möglichkeit habe, mit meinen Gaben zu dienen, diese in der Gemeinde einzusetzen, werde ich das tun. Wenn die Gemeinde mich auf und davon jagt, okay, gut, dann kann ich es auch nicht ändern. Dann hat Gott was anderes mit mir vor. Aber solange ich das tun kann, meine Gaben einbringen, dann tue ich das auch, egal ob da Beifall oder Ehre oder Verachtung oder was auch immer mir entgegenschlägt. Ich schmeiß doch meine Mitarbeit in der Gemeinde nicht hin. Wofür hat Gott mir Gaben gegeben? Die Bibel gibt eine ganz klare Antwort, um sie einzusetzen. Ich soll zwar nur mit meinen Gaben dienen, die ich habe, ich soll nicht mit Gaben dienen, die ich nicht habe. Aber mit denen, die ich habe, die hat mir Gott nur zu einem Grund gegeben, um sie einzusetzen, nicht um sie verkümmern zu lassen oder um mich beleidigt eingeschnappt zurückzuziehen, wenn ich über irgendwo, wenn mir Unrecht getan wird oder auch ich nur meine, dass mir Unrecht getan wird. Solch ein Verhalten bedeutet geistlichen Stillstand bzw. sogar Rückschritt. Wir müssen unseren Hochmut fahren lassen und anerkennen, dass Gott diese schmerzlichen Erfahrungen zugelassen hat und dass wir solche demütigen Lektionen dann wohl auch brauchen. Nichts, was uns in unserem Leben begegnet, muss nicht vorher an Gott vorbei. Alles muss vorher an Gott vorbei. Es gibt nichts. Auch die Sünden anderer Menschen, die mir zu schaffen machen, es muss an Gott vorbei. Und das meine ich, wenn Gott sagt, Gott benutzt sogar die Sünden anderer Menschen, um mich geistlich wachsen zu lassen, um mich demütiger werden zu lassen. Nicht, dass Gott will, dass die sündigen. Aber wenn sie es schon tun, dann benutzt Gott sogar noch diese Sünden, damit ich etwas lernen kann, damit ich Demut lerne und selber geistlich wachse. Wisst ihr, als König David von seinem eigenen Sohn gedemütigt wurde, als dieser seinen Thron beanspruchte, da musste David mit seinen Gefolgsleuten die Flucht antreten vor seinem eigenen Sohn. Und dann ist Folgendes passiert. 2. Samuel 16, 5 bis 13, das lesen wir mal zum Schluss hier. Eine Geschichte, die ist jetzt nicht so, gehört es vielleicht nicht so zu den bekanntesten Episoden der Bibel, aber wie David sich da verhalten hat, das ist das, was ich heute gepredigt habe, in die Praxis umgesetzt. Als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da trat von dort ein Mann von dem Geschlecht des Hauses Sauls heraus. Der hieß Simei, ein Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte. Und er warf mit Steinen nach David
und allen Knechten des Königs David. Denn das ganze Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. So aber sprach Simei, indem er fluchte: Geh, geh, du Mann der Blutschuld, du Belialsmensch. Belial ist der Teufel. Ne? Du Teufelsmensch, sagt der zu König David, der Auserwählte Gottes war. Geh, du Belialsmensch. Der Herr hat alles Blut des Hauses Saul, an dessen Stelle du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königreich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Mann der Blutschuld. Also in diesem Fluchen beruft sich dieser Simei sogar noch auf den Herrn. Er nimmt den Namen Gottes in den Mund und beruft sich auf den Namen Gottes, um so zu reagieren, um sich so gegenüber David und seinen Leuten zu verhalten. Und dann, wie geht es weiter? Wie reagiert jetzt David? Vers 9. Zunächst mal, wie reagieren die Männer Davids? Aber Abisai, der Sohn der Zeruja, sprach zum König: Warum soll dieser tote Hund meinem Herrn den König fluchen? Lasst mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Der reagiert jetzt so, wie der Mensch reagiert, wenn er die Macht dazu hätte, ne? Und wie reagiert David? Aber der König sprach: Ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu tun? Lass ihn doch fluchen. Wenn der Herr zu ihm gesagt hat: Fluche dem David, wer will dann sagen, warum tust du dies? Das heißt, David wusste, alles, was ihm passiert, was ihm begegnet, geht vorher an Gott vorbei. Und David wusste, dass dieser Simei ihm nun so flucht und ihn blamiert vor allen seinen Leuten, vor seinen Gefolgsleuten. Ja, das ist vielleicht von Gott geschehen, damit er Demut lernt. Vers 11. Und David sprach zu Abisai und allen seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der von meinem Leib gekommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht jetzt doch dieser Benjaminiter? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Also David sagt sich: Wenn schon mein eigener Sohn mich verfolgt und mir nach dem Leben trachtet, wie kann ich diesem Benjaminiter übel nehmen, dass er mich verflucht und mir droht? Ja, in dem Sinne dann, der Herr hat ihm sicher nicht geboten zu fluchen, aber dass David sagt, das ist am Herrn vorbeigegangen. Gott benutzt diese Situation, benutzt dieses Ausrasten, dieses Simei, um David Demut zu lernen. Vers 12, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir sein heutiges Fluchen mit Gutem vergelten. So ging David seines Weges mit seinen Leuten. Simei aber ging an der Seite des Berges ihm gegenüber und fluchte immerzu und warf mit Steinen nach ihm und schleuderte Staub empor. David reitet weiter und überlässt es Gott. Das steht im Alten Testament, ja. Und das soll unsere Herzenshaltung als Gemeinde des Neuen Testamentes sein. Wir rächen uns nicht selber. So wie unser Herr alles Unrecht auf sich genommen hat, obwohl er nun wahrlich niemand etwas Böses getan hat, so sollen wir, die wir doch selber auch schon Böses getan haben, doch auch Unrecht einstecken können und bleiben trotzdem im Dienst für den Herrn, prüfen uns natürlich, wo wirklich Sünde in unserem Leben vorliegt. Aber wenn wir zu Unrecht angeklagt werden, schmeißen wir nicht hin, sondern wir dienen dem Herrn, wir dienen der Gemeinde und dienen jedem Einzelnen hier in der Gemeinde und hoffen für jeden und beten und arbeiten dafür, dass jeder geistlich wächst und das Beste mit ihm geschieht, selbst denen, die uns vermeintlich Unrecht getan haben. Wir werfe nicht hin, wir gehen unseren Weg mit Gott weiter. Psalm 119, Vers 71, bekennt der Psalmschreiber: Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Warum? Damit ich deine Anweisungen lerne. Ihr Lieben,
Ohne gedemütigt zu werden, würden wir vieles gar nicht lernen, würden wir gar nicht draufkommen. Und ich kann euch sagen, die tiefgehendsten Lektionen Gottes in meinem Leben habe ich gelernt, indem Gott mich gedemütigt hat. Wenn wir wie König David oder der Autor des Psalmes 119 anerkennen, dass Gott all das zu unserer Erziehung zugelassen hat, dann ist das ein Schlüssel dafür, dass wir uns in solchen Situationen nicht gekränkt zurückziehen, sondern geistlich reifen.